Bomb ist zurück mit einer neuen Folge, dieses Mal mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Hansa Rostock, Robert Marin. Und der findet offene Worte zu den Zielstellungen der letzten Spielzeiten, was ein Verkauf des Ostseestadions an die Stadt Rostock für den Verein bedeuten würde, kleinere Schwächen im Haushalt und wieso ausschließlich und nur die eigene Körpergröße eine schillernde Profikarriere verhinderte. Los geht's!
Ich werd verrückt! Neuer Weltrekord im Hochsprung!
Und nach ihm rein ins Tor! Ins Tor! Ins Tor! Ins Tor!
Der Deutschlandachter ist Olympiasieger!
Das war Maren Brinker! Der SSC Peilberg Schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister!
Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht!
Ist auf der linken Seite, es kommt der Schuss! Tor!
Nein, ein solches Spiel.
Spomf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge Spomf. Wie immer mit Ihren, mit euren beiden Moderatoren oder auch neudeutsch Hosts. Tobias Blank, hallo, herzlich willkommen.
Moin, hallo.
Und mein Name ist Robert Witt und wir sind heute nicht ganz allein.
Na, und vor allen Dingen haben wir heute aber einen Gast bei uns, den wir eher weniger in kurzen Hosen kennen oder aus dem Boxring oder als aktiven Sportler, sondern einen, der eher das ganze Große so im Überblick hat, wenn es nämlich um den FC Hansa Rostock geht.
Genau, er ist der Vorstandsvorsitzende, er ist kürzlich 40 Jahre alt geworden. Herzlich willkommen, Robert Marin vom FC Hansa Rostock.
Ja, ahoi in die Runde.
Ahoi, ist auch gut.
Aus Rostock zugeschaltet. Ja, und unsere erste Frage ist dann immer an dieser Stelle, was wäre Robert Marin heute, wenn er nicht Vorstandsvorsitzender beim FC Hansa Rostock wäre?
Das ist eine gute Frage. Mein Traum war ja eigentlich selber auf dem Platz zu stehen. Das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich ja schon den zweiten Karriereweg eingeschlagen. Das wäre dann quasi der dritte. Ich sehe mich schwer irgendwo anders, muss ich ehrlicherweise sagen, als nicht im Sport. Nun mal halt nicht als Protagonist auf dem Feld oder in der Halle, sondern in irgendeiner Funktionärsfunktion. Das ist schon das, was ich, auch wenn ich nicht Vorstandsvorsitzender FC Hansa Rostock wäre, irgendwie sein möchte.
Auf die Sportkarriere kommen wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen. Damit wir Robert Marin erstmal ein bisschen näher kennenlernen, haben wir unsere erste Kategorie.
Spomf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder.
Herr Marin, Sie müssen sich entscheiden. Wir stellen Ihnen eine Frage und Sie müssen sich klar positionieren. Es gibt keinen dazwischen. Sollten Sie dann doch irgendwie sagen, beides, werden wir knallhart weiter nachfragen. Erste Frage. Nach einem überzeugenden Sieg des FC Hansa Rostock, lieber ein Glas Bier oder ein Glas Rotwein?
Ein Glas Bier.
Nach einem Heimspiel eher noch länger im Stadion verweilen oder dann doch zeitnah nach Hause?
Im Stadion verweilen.
Echt? Was machen Sie denn da so?
Ja, das ist ja schon beim Sieg, dass man runtergeht zur Mannschaft, zum Trainerteam, macht man natürlich auch nach Niederlagen, aber nach Siegen fühlt sich das alles besser an. Dann geht man auch noch durch die Geschäftsstelle, normalerweise, wenn Zuschauer da sind, auch noch gerne in den VIP-Raum und redet mit dem einen oder anderen Sponsor und das ist einfach nach dem Sieg schöner, als einfach gleich nach Hause zu fahren.
Wenn beide Vereine ein Benefiz oder ein Testspiel anbieten würden, lieber Bayern München oder Borussia Dortmund?
Ja, da würde ich Bayern München sagen. Da kommt aber nur der Vermarkter in mir hoch, weil das Spiel gegen Bayern München ist einfach besser zu vermarkten. Beide, also Emotionen wecken beide Partien als Testspiel nicht bei mir. Das sei mir verziehen, aber ich glaube für die Zuschauer oder für die Fans in Mecklenburg-Vorpommern ist das einfach was ganz Fantastisches, wenn ja eine der beiden großen Mannschaften nach Rostock kommen würde.
Lieber Frühaufsteher oder lieber Langschläfer?
Langschläfer.
Das kann man sich auch erlauben als Vorstandsvorsitzender?
Ja, leider nicht. Ich muss auch sagen, mit dem Alter schlafe ich auch nicht mehr so lange. Aber morgens um 6 ist nicht meine Zeit. Macht die Frau dann auch oft mit den Kindern in den letzten Jahren immer alleine. Ich komme dann ein bisschen später in die Gänge. Ich bin halt eher nachtaktiver Mensch. Aber auch am Wochenende, selbst wenn man frei ist, dann schaffe ich es eigentlich auch nicht länger als 8 Uhr, 8.30 Uhr zu schlafen. Denke aber trotzdem, dass das schon eher in die Langschläferzeit geht als morgens da um 6 den Wecker klingeln zu hören und ihn zu verkloppen, weil das ist nicht für mich.
Ja, ich bin auch um 6.30 Uhr dann wach, wenn die Kinder aufstehen, da kann ich nicht zurückhalten.
Ich habe keine Kinder, also mich braucht man nicht vor dem ersten Kaffee ansprechen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Marin?
Okay. Das ist tagesformabhängig, wirklich. Also der erste Kaffee ist bei mir auch sehr schnell drin, aber ich rede auch unglaublich viel, teilweise morgens schon. Eher so, dass alle anderen mich dann im Haus angucken. Aber es gibt auch Tage, da möchte ich den ganzen Tag nicht reden und das beginnt natürlich dann auch schon am Morgen.
Kommen wir zur nächsten Frage. Drei Auf- und Absteiger oder dann doch die Relegation am Saisonende?
Ja, denn schon lieber drei Auf- und Absteiger. Die Relegation ist für mich zwar ein Vermarktungsprodukt, aber an sich eher schwierig für Fans und Verein, die das ganze Jahr auf etwas hinarbeiten. Und ich glaube, wenn man Drittletzter in der Tabelle ist, dann steigt man auch verdient ab.
Klare Meinung. Hanse Sail oder Teterower Bergringrennen?
Ja, jetzt haben sie es beides. ich bin gebürtiger Teterower, deswegen kann ich mich fürs Bergringrennen auch begeistern. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade in den 90ern bin ich da ja noch nicht als Volljähriger, aber sehr gern hingegangen. Da war das auch noch wirklich so ein Massenphänomen, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Hanse-Ziel, das Drumherum, dann kann ich wenig abgewinnen. Das ist für mich eher so Volkscharakter, also Volksfestcharakter. Aber ich fahre unglaublich gerne mit den Segelschiffen raus und genieße das dann auch ein Stück weit, wie toll es ist, dann mit so einem Windjammer eigentlich dem Sonnenuntergang entgegenzuschippern. Das ist schon was ganz, ganz Tolles und das habe ich auch angenommen. Aber wie gesagt, so als gebürtiger Teterower ist das Bergringrennen halt was ganz, ganz Besonderes.
Also, letzte Frage in dieser Kategorie, entweder oder. Nordmagazin oder Netflix?
Das tut Ihnen jetzt weh, aber Netflix.
Das war Spompf für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nee, warum? Echt? Was gucken Sie da so gerne bei Netflix?
Ich bin eigentlich schon fast Netflix jünger. Ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber konsumiere das schon seit ziemlich von Beginn an in Deutschland, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ein unglaublicher Serienfan bin. Serienfan, bevor wahrscheinlich das zum so Massenphänomen wurde. Und das begeistert mich dann wirklich, dass ich da so eine Staffel da in ein, zwei Tagen weggucken kann. Da kann man mich begeistern. Wenngleich ich das Nordmagazin natürlich aufgrund der regionalen Verbundenheit und man will ja auch informiert sein, sicherlich auch sehr gerne gucke, aber gegen eine gute Netflix-Serie haben sie keine Chance.
Netflix ist leer geguckt und wir kommen zu unserem Gast. Seit 2016 Vorstandsvorsitzender beim FC Hansa. Wie ist denn eigentlich der fußballerische Background von Robert Marien?
Ja, das ist schon so, dass er weiß, wie ein Ball aussieht und wie groß ein Feld ist.
Und zwar, wie groß?
es kann über 100 Meter lang sein. Also es ist ja der FIFA-Rahmen, der da so ein bisschen eine Rolle spielt von bis. Aber zum Hintergrund, ja, leidenschaftlicher Kicker in Jugendzeiten, auch nicht so schlecht gewesen. Aber bei mir war das so, umso älter ich wurde, umso schlechter wurde ich. Oder die wurden einfach alle besser. Mag auch, dass das daran liegen, dass das Wachstum irgendwann bei mir dann halt ausgesetzt hat. Über 1,70 Meter bin ich da nicht gekommen. Ja, ist einfach so, dass ich mit 16, 17 einfach irgendwann festgestellt habe, okay, für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Bis dahin war der Weg relativ erfolgreich, aber dann wurde er zu und dann gab es auch einen Trainer in der Hansa-Jugend, der mir unterstellt hat, dass ich definitiv kein Profi werde. Die Wahrheit tut weh, aber Wahrheit schafft Klarheit und für mich war der Weg dann in dem Zuge beendet, dass ich den Weg nach oben nicht ganz schaffe, aber ich sag mal unteres oder höheres Amateurniveau, das ging dann bei mir so.
Und das war, welche Rolle haben Sie gespielt? So den klassischen Zehner?
Ja, da haben Sie gleich richtig gelegen und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich es dann auch nicht geschafft habe. Ich habe wirklich den Spielmacher gemacht, der aber dann irgendwann ausgestorben ist. Und
ich das war der einzige Grund.
Ja. Ja, wahrscheinlich war es der einzige Grund. Kreativität wird halt nicht mehr belohnt. Ja, Beginn der Viererkette, mehr aufs Taktische und diese Entwicklung, die ist dann auch zu schnell und der Fußball auch zu technisch geworden, dass ich da mithalte. Ich war dann doch eher der durch viel Laufarbeit überzeugen konnte und bin dem Trainer damals auch sehr dankbar, dass er es mir dann doch in der Klarheit gesagt hat.
Oha, ja. Blicken wir mal in die Zukunft. Wir schreiben den 22. Mai gegen 14.50 Uhr. Begegnung gegen den VfB Lübeck. Es ist das letzte Saisonspiel. Der Schiri pfeift ab und der FC Hansa Rostock steht als Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest. Was macht Robert Marien als erstes?
Ja, das geht man ja öfter mal im Kopf durch. Hat jetzt gar nichts mit dem Datum zu tun, aber selbstverständlich fragt man sich immer, was wäre, wenn? Das ist bei mir nicht anders als bei Fans. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich erlebe seit einem Jahr, dass ich bei Spielen deutlich mehr mitfieber, als ich es vorher getan habe. Ich war früher deutlich cooler, aber in letzter Zeit bin ich doch angespannter und ich glaube, dass dann eine riesige Anspannung von mir wegfallen würde. Und ich glaube doch, bei meiner unemotionalen Art und Weise, die ich so als Mecklenburger habe, in dem Moment sehr emotional werden würde.
In den vergangenen Jahren war Hansa ja zu diesem Zeitpunkt so rund um den 23. Spieltag eher 10., 12. Da war es dann schon ein ordentlicher Schritt, den man noch hätte machen müssen, um am Ende ganz nach oben zu kommen. Wie gut tut es jetzt, dass man in dieser Rolle ist, in der man eigentlich sich auch gerne in den vergangenen Jahren schon gesehen hätte, auf dem 3. oder 2. Platz zu sein?
Ja, ob ich das jetzt unbedingt, ich sag mal, um den 23., 24. Spieltag rum an dem Tabellenplatz festmachen würde, das weiß ich nicht. Ich glaube, es tut gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte haben. Die 3. Liga ist unglaublich ausgeglichen. Man muss auch schneller nach unten gucken, als man schauen kann. Letztes Jahr hat Halle um diese Zeit noch eine Rolle gespielt, wenn es nach oben gegangen wäre. 10 Spieltage später haben die fast um Abstieg gespielt. Also diese Liga ist unglaublich eng und ich gucke einfach nur darauf, dass wir uns sportlich entwickeln. Und wenn man sich entwickelt, wird der Schritt irgendwann automatisch passieren, dass man erfolgreich ist. Und das haben wir in den letzten Jahren immer getan. Mag sein, dass wir um die Zeit 10. waren, aber wir waren dann auch nie weit weg von den oberen Plätzen und wir kommen da immer ein Stück dichter ran und das ist eigentlich das Schöne.
Aber in den vergangenen Jahren war es ja dann doch schon oftmals zu Saisonbeginn so, dass man gesagt hat, Platz 1 bis 3 oder Platz 3 bis 5 und am Ende wurde es ja jetzt schon fast Gewohnheit, dass Hansa am Ende 6. wurde. Wenn Außenstehende sagen, dass das ein Misserfolg war, was würden Sie denen denn entgegnen?
Dass sie die letzten 10 Jahre beim FC Hansa Rostock anscheinend verschlafen haben und die Entwicklung der 3. Liga nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil die 3. Liga ist die mit Abstand ausgeglichenste Profiliga im ganz Profi-Deutschland und wahrscheinlich sogar darüber hinaus Profiliga, Fußball-Profiliga in Europa. Wenn ich da überlege, als wir gegen Braunschweig letztes Jahr gespielt haben, das war das letzte Spiel vor der Corona-Zeit, da waren wir 3 Punkte weg vom Platz 3 und waren 8. Und hinter uns waren noch 2 Mannschaften, die nachher aufgestiegen sind. Das zeigt einfach, wie unglaublich ausgeglichen diese Liga ist und was für Traditionsvereine damit spielen. Und da den Ansatz zu haben, dass man automatisch reingeht und sagt, ich bin unter den ersten 3, das wäre vermessen, das wäre nicht demütig. Und solche Vereine landen dann schneller, als sie gucken können, oft eher in den Abstiegsregionen.
Aber Sie haben es ja schon klar formuliert. Das hat ja damals auch für Aufsehen gesorgt, zu sagen, unter Pavel Dotschew, im ersten Jahr will man sich verbessern und im zweiten Jahr soll es dann der Aufstieg sein. Also da hat der Verein und Sie sich ja auch dann sehr große Ziele gesteckt. Also trotzdem traurig und enttäuscht, dass man daran gescheitert ist?
Ja, jetzt müssen wir natürlich in die vergangene Zeit da mal zurückspulen. Aber es ist richtig, dass wir das so konkret auch gesagt haben. Wichtig ist aber auch, dass man sich selber entwickelt und aus Fehlern lernt. Ich glaube, dass das damals den Verein im Nachgang auch ein Stück weit zu sehr unter Druck gesetzt hat, zumindest die sportlich Verantwortlichen und die Mannschaft. Das hat ihnen nicht gut getan. Und dass vielleicht diese klare Formulierung auch eines der Hindernisse war. Anders bereits gesehen hat uns das als Verein, ich sag mal, abseits vom Platz in ganz andere Sphären gehoben, die man auch nicht verachten darf. Also da bin ich immer hin und her gerissen bei diesem gemeinsamen nach oben. Aber für den Sport an sich war es nicht gut. Das muss man schon so ein Stück weit sagen und auch wir als Vereinsverantwortliche, Vorstand und Aufsichtsrat müssen dann natürlich auch die Lehren aus sowas ziehen.
Ja, ehrliche Worte. Sie sind seit 2016 im Amt, wir haben es vorhin schon gesagt, haben sich quasi ja länger auf den Posten gehalten als Manfred Wimmer beispielsweise. Worin liegt denn für Sie der Reiz, jeden Morgen aufs Neue ins Büro zu fahren, erstmal wahrscheinlich ein Käffchen zu trinken oder so und dann die Geschicke des Vereins zu leiten?
Ja, für mich ist der Vorstandsposten des FC Hansa Rostock einfach die spannendste Sportpersonalie, die es in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt. Und das motiviert mich jeden Tag. Vielleicht ist es auch der Reiz, dass es gerade so schwer ist, auf diesem Posten sich dann auch ein Stück weit zu halten. Wobei das ganz wichtig ist für einen Verein, dass er sich dann auch entwickelt. Nicht nur auf dem Vorstandsvorsitzendenposten, sondern grundsätzlich im Vorstand und Aufsichtsrat ist, glaube ich, eine gewisse Kontinuität einfach gut für den Verein. Und mich begeistert das einfach, dass ich in diesem großen, starken Mitgliederverein jeden Tag einfach auch ein Stück weit mit meinen Mitarbeitern die Geschicke positiv entwickeln kann. Und das macht mich dann auch einfach ein Stück weit stolz, weil wir doch schon ganz schön viel in den letzten Jahren geschafft haben.
Gab es denn aber auch trotzdem Tage, an denen Sie gesagt haben, oh, na, heute habe ich nun echt keine Lust, da ist das und das vorgefallen oder jetzt muss ich mal einen Tag frei haben?
Ja, dass ich jetzt einen Tag frei haben will, das gibt es dann eher weniger. Gerade wenn etwas nicht läuft, dann bin ich eher dazu neigt, dann noch mehr Zeit zu investieren. Ob das dann immer alles gesund ist für einen selber und für die Situation, da muss ich auch ein Stück weit vielleicht aus der Vergangenheit lernen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt nach Hause gehe und sage, ich schmeiße jetzt alles hin. Also das hatte ich nie und ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz, wenn man Vorstandsvorsitzender sein will. Wenn man dann mit solchen Überlegungen im Kopf hat und so emotional dann auch abends handelt, dann dann ist man ja gar nicht frei im Kopf. Also man muss das schon wollen. Man muss es immer wollen. Und dass es dann auch Tage gibt, die nicht so laufen oder Sachen geben, wenn man vielleicht auch öffentlich kritisiert wird und so weiter, die einem nicht gefallen, das gehört einfach zur Jobbeschreibung dazu. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das muss man einfach wissen. Und wie gesagt, da darf man solche Zweifel im Kopf nicht zulassen.
Genau, Sie haben es aber eben gesagt, die positiven Aspekte, dass man sagt, wow, das ist vielleicht der spannendste Job, so haben Sie es gerade formuliert, den man ausüben kann auf dieser Ebene. Aber der FC Hansa war ja vorher häufig in Abstiegsnöten, Schuldenschnitte, die Angst, die Lizenz vielleicht nicht zu bekommen. Das sind ja eher Argumente, die vielleicht einen sagen lassen könnten, weiß ich nicht, ob das vergnügungssteuerpflichtig ist und ob ich das unbedingt machen müsste jeden Tag.
Ja, Sie beschreiben ja den Zustand, in dem ich in den Vorstand gegangen bin. Also
genau.
Als ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, da war ich ja schon ungefähr, ich glaube, 6-7 Monate Vorstand. Und da waren wir zu dem Zeitpunkt gerade 19. Also in der Liga, weit abgeschlagen, hatten Nachlizenzierungsprobleme, standen vor einer angefangenen Ausgliederung, hatten ja auch eine kleine Mitgliederflucht von 500 Leuten und so weiter. Also da weiß man ja, auf was man sich einlässt. Ich persönlich sage aber auch, dass mich das motiviert. Also mich motivieren schwierige Aufgaben. Ich möchte gar keine einfachen Aufgaben haben. Also ich möchte wirklich an schwierigen Projekten arbeiten. Und wenn man eins geschafft hat, irgendwas positiv gestaltet hat, dann bin ich nicht derjenige, der sich denn gerne eine Woche dafür feiert, sondern dann bin ich eigentlich schon derjenige, der sich das nächste schwierige Projekt aussucht. Und das muss bei Hansa Rostock auch immer ein Stück weit das Ziel sein, weil nur dann entwickelt man sich. Und im Sport ist es einfach so, da gibt es 19 andere Mannschaften allein in dieser dritten Liga, die sich auch alle verbessern wollen und die den gleichen Ansatz fahren, den man selber hat. Und wenn man sich da zurücklehnt und immer nur guckt, wie schwer ist die Aufgabe, hat Angst davor oder sich keine neuen Ziele setzt, dann wird man überholt. Dann wird man gnadenlos überholt und das ist nun mal auch der Reiz im Sport.
Das, was für großes Aufsehen in den vergangenen Wochen gesorgt hat, das war wirklich die Geschichte jetzt um den Stadionverkauf, der im Raume steht, Robert. Es hat vielleicht viele auch im Land, glaube ich, hier überrascht, diese Diskussion darum. Wie hast du es miterlebt?
Ja, also die Diskussion, wie sie auch dann geführt wurde, spiegelt auch so ein bisschen so mein Hin und Her wieder. Also auf der einen Seite, klar, würde Hansa Rostock natürlich davon profitieren, für 15 Millionen das an die Stadt Rostock zu verkaufen. Andererseits fragt man sich dann aber auch, wo will die Stadt eigentlich dann das Geld dafür hernehmen, beziehungsweise warum investiert die Stadt es nicht woanders? Vielleicht, Herr Marien, können Sie ja noch mal einmal kurz erklären, wie weit ist denn momentan der Stand der Dinge bei den Verhandlungen?
Ja, erlauben Sie mir jetzt, dass ich da wahrscheinlich jetzt nicht in die Detailtiefe gehen werde. Fakt ist aber, dass wir das Thema auf die Agenda geholt haben, dass wir das Thema angesprochen haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie was ganz Konkretes schon auf dem Tisch liegt. Sowohl Stadt als auch Verein, als auch dann gegebenenfalls Land und vor allem auch die Mitglieder, die müssen sich gegeneinander jetzt die Karten legen in den nächsten Monaten. Für uns ist schön gewesen, dass wir das Thema nicht nur angesprochen haben, sondern dass wir auch mit allen Fraktionen, mit dem Oberbürgermeister, aber auch mit der Landesregierung darüber überhaupt mal sprechen konnten. Und ich kann, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie schwanken da so hin und her, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Allerdings fielen mir dann auch die weitere Sicht auf die Dinge. Fakt ist, dass es keinen anderen Verein in der dritten Liga beziehungsweise im Profisport, Fußball, auch in den ersten Ligen gibt, wo der Verein nicht nur Betreiber, sondern auch Besitzer ist. Das ist bei Champions-League-Vereinen mag das alles sein. Da sind wir ein exotisches Produkt, das so aus der Vergangenheit entstanden ist. Auch wenn man die Mecklenburger Vereine sieht, sei es jetzt Rostock Sivus, HC Empor Rostock, Palmberg Schwerin, Mecklenburger Stiere etc., dann hat keiner seine eigene Spielstätte. Alle Spielstätten liegen in kommunaler Hand. Und ich sage immer wieder, würden die Rostocker Seawolves oder auch Palmberg Schwerin diese Erfolgsgeschichte hinlegen, wenn sie sich gleichzeitig um die größte Arena des Landes kümmern müssen? Oder wenn die Rostock Seawolves sich zum Beispiel um die Stadthalle Rostock kümmern müssen? Das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Und das ist eigentlich so ein Grundsatzproblem, dass man das Modell dahingehend so entwickelt hat, dass der Verein damals sich übernommen hat, indem er sich um das Stadion gekümmert hat als Besitzer, aber auch gleichzeitig als Betreiber. Und das wird der FC Hansa Rostock so auf Dauer nicht durchhalten. Und dieses Problem muss einfach ehrlich auf den Tisch. Und damit konnten wir mit der Stadt und mit dem Land ganz gut reden. Was jetzt passiert, das wird jetzt die Zukunft zeigen.
Also Stadion wird ja in diesem Jahr 20 Jahre alt und es sind erhebliche Sanierungskosten, die dort jetzt auf Sie sonst zukommen würden. Welchen Zeitraum haben Sie sich denn da jetzt vorgenommen für die Gespräche? Sprechen wir da über Monate?
Ja, auch das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Also vielleicht stellen wir in den nächsten Wochen fest, dass es nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Das mag ja auch sein. Dann, auch dann muss der Verein ja Lösungen finden. Sie haben ja schon die Zukunftsprobleme angesprochen. Also wichtig ist, dass man jetzt überhaupt einmal diese ganzen Probleme auf den Tisch packt und dann ehrlich miteinander bewertet. Aber um welchen Zeitraum wir da sprechen, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wichtig ist, dass wir jetzt überhaupt erstmal die Gespräche starten und dann werden wir auch vor allem wir als Verein die Kommunikation vor allem mit den Mitgliedern aufnehmen. Und dann wird sicherlich auch die Öffentlichkeit reingezogen und dann auch ja, klar gemacht, wie läuft es denn an anderen Standorten, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern vielleicht auch in Ostdeutschland oder in Deutschland allgemein. Und dann muss man vielleicht auch ein Stück weit die Probleme, die sich damit ergeben, auf den Tisch packen, aber auch die Chancen, die dahinter stehen. Weil ich sag mal, wenn Rostock das Stadion verkaufen würde, also Hansa Rostock, und die Stadt kauft es, dann sind wir ja auch Mieter. Also wir gehen ja da nicht rein und leben da wie die Made im Speck und zahlen keinerlei Miete. Also das ist ja auch kein Modell, was wir vorschweben. Das soll schon ein Modell sein, was dann allen gerecht wird.
Der Bund der Steuerzahler, der regt sich aber natürlich auf. Ist das berechtigte Kritik in Ihren Augen? Sie sagen natürlich, das ist eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahler. Was entgegnen Sie denen?
Ja, ich kenne jetzt die Argumente des Bund der Steuerzahler nicht. Also das habe ich jetzt nicht vor Augen, dass die sich aufregen über etwas, was noch nicht mal wirklich sowohl von Stadt als auch von Verein auf dem Tisch liegt. Ich weiß nicht, ob man das schon bewerten sollte. Bis jetzt steht ja nur eine Diskussion im Raum und mehr ist es auch noch nicht. Und wenn da ein konkretes Modell vorliegt, was mit Zahlen und Argumenten untersetzt ist und da erkennt man etwas, was aus ihrer Sicht kritikwürdig ist, dann nehme ich die Kritik gerne an. Aber eine Kritik, weil jetzt eine Diskussion geführt wird, halte ich für verfrüht.
Aber können Sie denn diese Kritik nachvollziehen, die aus der Ecke kommt, so von wegen, ja, mit Steuergeldern wurde schon des Öfteren mal beim FC Hansa Rostock in irgendeiner Form ausgeholfen. Das wollen wir nicht einfach nochmal. Also können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie so, hey, nee, es ist doch eine Chance?
Ja, jetzt muss man ja sehen, in welcher Rolle ich bin. Ne? Also ich vertrete den FC Hansa Rostock. Ist natürlich schon so, dass ich natürlich eher die Chancen auch in so einem Modell sehe. Aber ich kann natürlich auch Kritik verstehen, wenn ich mir die letzten 20 Jahre Hansa Rostock angucke. Dann war das nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Gerade, ich sag mal, zur Stadt und zum Land. So ehrlich muss der Verein auch sein. Und er muss sich natürlich auch ehrlich in den Spiegel gucken, warum er, ich sag mal, in der öffentlichen Diskussion so polarisiert bzw. so spaltet. Es gibt ja sicherlich auch 50%, die finden das alles toll. Ob sie das aufgrund der Argumente tun oder auf der Verbundenheit zu Hansa Rostock, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber genau gibt es 50%, die sehen das anders. Ich sage aber auch, Hansa Rostock ist auch ein großer Steuerzahler. Und das kommt mir immer so ein Stück weit dann in der Diskussion unter. Fakt ist, dass Hansa Rostock im Jahr ca. 5 Millionen Euro an Steuern, Abgaben und Gebühren zahlt. Und das mal hochgerechnet auf 20 Jahre, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass 5 Millionen immer der Durchschnitt waren, dann sind wir ein nicht unwesentlicher Steuerzahler und Gebührenzahler. Und wir sind auch ein nicht unwesentlicher Arbeitgeber, der über 300 Leute beschäftigt. Nicht alle Vollzeit, sicherlich, aber wir sind jetzt auch nicht gerade klein.
Der eine oder andere sagt natürlich, aber es könnte sich vor allem der Investor Rolf Elgeti auf Freunde, Unternehmer, Besitzer bei Hansa nicht nur Anteile als Gesellschafter, er ist auch Hauptgläubiger und sollte Hansa durch einen 15 Millionen Euro hohen Kaufpreis der Stadt in erster Linie vielleicht Kredite ablösen, dann könnte das Geld mehr oder weniger direkt auch an Elgeti und seine Firmen durchgereicht werden. Profitiert eher Hansa Rostock oder Rolf Elgeti?
Ich glaube, dass das noch zu früh ist, um das tiefergehend zu bewerten. Aber um jetzt mal über Rolf Elgeti zu sprechen. Rolf Elgeti hält diesen Verein seit Jahren eigentlich am Leben. So, und das ist, so ehrlich muss man sein, mit den Fans und den Mitgliedern zusammen. Rolf Elgeti prolongiert jedes Jahr die Darlehen, die er in den FC Hansa Rostock gesteckt hat. Ich sehe Rolf Elgeti nicht als großen Profiteur der letzten 5 Jahre beim FC Hansa Rostock. Und dass er natürlich Darlehen und Gelder, die er Hansa Rostock gegeben hat, gegebenenfalls auch ein Stück weit zumindest zurückhaben will, das ist komplett legitim. Da ist er auch nichts anderes als nachher am Ende des Tages eine Bank. Bloß, dass er die ganzen Risiken der letzten Jahre ohne Knurren, ohne Mohren in der Öffentlichkeit und so weiter immer getragen hat. Dem großen bösen Investor, als er dargestellt wird, der die Tasche aufmacht und sich dann freut, der ist er in meinen Augen nicht.
Blicken wir mal weg vom Stadion und gucken mehr auf das große Ganze. Das bestimmte Thema der vergangenen 12 Monate war das Coronavirus. Das ist natürlich an Hansa Rostock keineswegs spurlos vorbeigegangen. Vor fast genau einem Jahr, im März 2020, haben Sie gesagt, es geht um Jobs und Existenzen. Und Sie wollten natürlich ein Vereinssterben verhindern. Das war so ein bisschen das Szenario, dass viele da auf der Strecke bleiben könnten. Jetzt gibt es seit Monaten keine Fans. Gab man eine kleine Phase zwischendurch, wo einige oder wenige tausend Fans ins Stadion durften. Natürlich deutlich geringere Einnahmen. Wie sehr betrifft Sie das aber täglich? Sind da bei Ihnen noch viele Mitarbeiter in Kurzarbeit? Verzichten die Profis weiterhin auch auf Gehalt? Wie ist da der momentane Stand?
Der momentane Stand ist so, dass ja eigentlich fast jeder Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit ist. Ich sag mal, dass der Bereich Ticketing ist mehr in Kurzarbeit sicherlich als der Bereich Vermarktung, aber auch im Sponsoring, Spieltagsbetreuung etc. kann derzeit nicht stattfinden. Deswegen sind die Mitarbeiter größtenteils in Kurzarbeit. Bei den Profis sieht es ein Stück weit anders aus. Die waren aber zwischendurch auch in Kurzarbeit, sowohl, ich sag mal, kurz vor dem ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns und dann aber auch noch in der Sommerpause. Und wir haben die Verträge gerade mit den neuen Spielern alle so gestaltet, dass vor allem dann, wenn Spiele ohne Zuschauern stattfinden, dass es dann quasi automatisch Gehaltsverzichte gibt. Die sind schon so gestaltet worden. Und die Spieler, die Bestandsverträge haben, die haben auch bereits auf Geld verzichtet. Also ich muss sagen, die Profis haben von Anfang an mit Trainerteam, auch wir als Vorstand, der ja auch nicht in Kurzarbeit ist, haben von Anfang an auch gesagt, okay, wir müssen uns grundlegend an dieser Krise beteiligen. Das ist das Wesen einer Krise, ist nun mal, dass es da eigentlich kaum Gewinner gibt, gerade dann, wenn auch öffentliche Gelder, Steuergelder mit diesem ganzen Corona-Programm im Gespräch sind. Auch Kurzarbeit ist ein Phänomen oder ist ein Instrument, wie man Jobs erhalten kann. Da müssen wir alle irgendwie ein Stück weit in die Tasche fassen, damit wir da alle nicht als Gewinner rausgehen. Und das macht den Verein vom ersten Tag an aus, dass da jeder an einem Strang zieht. Aber allerdings geht das natürlich ganz schön an die Reserven. Wenn man ja bald auf ein Jahr Corona hinläuft, dann tut das den Mitarbeitern natürlich weh. Ne? Ein Jahr Gehaltsverzichte sind für einen Normal- oder Geringverdiener nicht gerade einfach zu stemmen.
Welche Unterstützung haben Sie denn aber bisher von Land und Bund erhalten? Denn Profiklubs werden ja, würden Sie sagen, zum Glück unterstützt, damit sie überhaupt weiterhin existieren können. Was ist da bisher bei Ihnen angekommen?
Wir sind vor allem durch das Bundesprogramm gestützt worden und das nennt sich Corona-Sporthilfen, wo es vor allem darum ging, ausgefallene Ticketeinnahmen zu ersetzen. Und da haben wir bekommen 740.000 Euro aus dem Topf und haben weitere 60.000 Euro relativ am Anfang der Krise bekommen. Und das waren die sogenannten Corona-Soforthilfen, die ja quasi jedes Unternehmen damals, ich glaube im April war das, beantragen konnte. Und das sind insgesamt 800.000 Euro, die wir bekommen haben. Aus den Landesprogrammen, was wir ja damals initiiert haben mit dem Teamsportbündnis MV, haben wir keine Gelder bekommen. Das liegt an den EU-Beihilfen und das wurde öffentlich sicherlich ein Stück weit anders dargestellt. Wir haben aber immer gesagt, wir werden das öffentlich nicht richtigstellen, weil es uns darum ging, dass die Bündnispartner natürlich auch ein Stück weit ebenfalls am Leben erhalten werden, die vielleicht nicht im Bundesprogramm in der Größenordnung partizipieren können. Aber aus dem Landesprogramm vom Teamsportbündnis haben wir nichts bekommen.
Ja, wie lange halten diese 800.000 Euro aber den Verein am Leben? Das ist ja die geringeren Einnahmen durch fehlende Zuschauer, das ist ja ein deutlich größerer Posten.
Der ist deutlich größer. Vor allem ist er nicht mal der größte Punkt, der wegfällt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist einer der Punkte, der wegfällt. Ja, diese 800.000 also beziehungsweise 740.000, die reichen genau bis zum 31.12.2020. Bis dahin war das Programm ja aufgestellt. Jetzt hat man ja in der Bundesregierung ein neues Programm aufgestellt, die Corona-Sporthilfen 2. Und an diesem Programm werden wir uns dann ein Stück weit ebenfalls beteiligen. Und da ist die Abgabefrist dann im März. Und da muss man ein Stück weit sehen, da geht es ja dann mehr um Fixkosten und um das wirkliche Delta als jetzt um den Ausgleich von irgendwelchen Einnahmen, die man prozentual ersetzt kriegt. Und das wird eine wesentliche Rolle für uns spielen.
Ja, schwierige Situation bei Ihnen, aber mit Sicherheit auch bei Ihren Sponsoren. Ich meine, wie sieht es da aktuell aus? Sind da viele abgesprungen? Wenn ich mir das vorstelle, Empor Rostock, die Rostock Seawolves, alle wollen aufsteigen, brauchen wahrscheinlich mehr Geld. Wie geht es da Ihnen?
Ja, ob HC Empor Rostock, Rostock Seawolves und Hansa Rostock jetzt mehr Geld brauchen, das sei dahingestellt. Ich glaube, Sie sind froh, dass jeder Sponsor überhaupt erstmal an Bord bleibt. Und das unterscheidet uns drei da überhaupt nicht. Ich muss sagen, bis zum Ende des Jahres war das relativ stabil bei den Sponsoren. Ich glaube, da hat auch jeder noch so ein Stück weit ja, gedacht, dass die Krise vielleicht nicht so lange geht, wie sie jetzt augenblicklich zu gehen scheint. Jetzt merkt man so ein Stück weit, dass jeder Tag an die Substanz geht. Nicht nur bei uns, sondern auch bei einer Vielzahl unserer Sponsoren an die Substanz geht. Und vor allem die Unsicherheit, die jetzt es schwierig macht, in die Gespräche für die nächste Saison vor allem zu gehen. Und dann gleichzeitig immer darüber reden, ob gegebenenfalls ein Verzicht noch möglich ist, weil wir können ja gar nicht alle Leistungen erbringen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann schon die Zukunft, also das nächste Jahr zu planen, das tut vielen Sponsoren weh. Und ich glaube, wir werden auf der Zeitstrecke einfach ein paar Sponsoren verlieren. Das muss ich schon so ehrlich sagen. Und das nicht, weil sie Hansa nicht im Herzen haben, sondern weil sie es wirtschaftlich nicht können.
Ich glaube aber auch, Hansa ist ja ein Verein, der viele Fans hat, die auch in noch tieferen Ligen den Verein weiter unterstützen würden, die da sehr leidenschaftlich mit dabei sind. Die sehnen sich aber natürlich auch mal wieder nach Erfolg, die sehnen sich nach Aufstieg. Sie auf der anderen Seite haben sicherlich auch das eine Sportliche, aber zum anderen dann auch das Finanzielle im Blick. Was würden dann TV-Gelder in einer zweiten Bundesliga für eine Entspannung mit sich bringen, wenn das wirklich klappen sollte bis zum Mai, dass der FC Hansa wieder hochgeht in die zweite Bundesliga?
Na, rein nominell macht das eine ganze Menge aus. Also die größte Einnahmesäule der dritten Liga ist das Sponsoring. Und danach kommt auch schon das Ticketing. So. Und in der zweiten Liga dreht sich das Ganze, dann ist die wichtigste Einnahmequelle für Vereine schon das TV-Geld. Und das kann man sagen, derzeit bekommen wir so roundabout 800.000 Euro im Jahr an TV-Geldern. Und das, ja, das wird verzehnfacht in der zweiten Liga. Jetzt müssen Sie aber den zweiten Blick setzen. Sie sind sofort wieder in Anführungsstrichen in einem Rattenrennen drin, wo es darum geht, mit Spielerkadern der anderen Mannschaften konkurrieren zu können. Und viel Geld wird da reingesteckt. Und das ist auch, was mich persönlich in dieser Krise so ein bisschen stört. Und das ist nicht nur der Fußball, aber eben auch der Fußball im Sport. Trotz der Krise es nicht schafft, dieses Gehaltsniveau ein Stück weit abzusenken. Und das zeigt sich auch in der dritten Liga, auch in anderen Sportarten, dass die Krise dort nicht so durchgreifend schon angekommen ist, wie sie in meinen Augen hätte sein müssen. Und deswegen führe ich auch in der dritten Liga, sogar beim DFB, auch die Diskussion, dass wir transparenter sein müssen, weil ich glaube, dass Transparenz hilft, um auch Kosten in den Griff zu bekommen. Und deswegen, ja, schön, dass wir über das TV-Geld der zweiten Liga reden. Meine Sorge ist, dass dort das Rattenrennen wieder weitergeht und das Geld, was sie mehr eigentlich ja vermeintlich in der Tasche haben, auch gleichzeitig wieder ausgeben. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
Ja, so ein bisschen Demut hatten sich viele, glaube ich, erhofft, als dann Corona wirklich losging, Fahrtaufnahmen, als keine Fans mehr in die Stadien durften, dass man sich erhofft hat, okay, wenn ihr schon spielen dürft, dann versucht doch mehr Solidarität zu zeigen.
Ja, also oder? Aus dem Bedürfnis, Normalität irgendwie herzustellen im Profifußball, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass, es ist ja auch oft der Kritikpunkt, dass der Profifußball mittlerweile abgehoben ist. Ich meine, wenn wir uns den FC Bayern München zuletzt anschauen, der stand ja sehr deutlich in der Kritik. Teilen Sie diese Eindrücke von Menschen draußen, von den einfachen Fans, dass die sagen, ey, der Fußball hebt sich immer mehr vom Normalen ab?
Wenn Sie die Frage so stellen, würde ich sie nicht nur mit Ja beantworten, weil es ist nicht nur der Fußball. Es ist der Fußball aber in höheren Auswüchsen. Es sind auch andere Sportarten. Da guckt bloß keiner so genau drauf. Das muss man auch ganz klar sagen. Und auch nicht nur, ich sag mal, jetzt in den ersten Ligen, sondern auch in den Ligen darunter wird schon ganz schön mit Geld hantiert. Und ob das alles so positiv ist, das sei mal dahingestellt. Jetzt speziell auf den Fußball gesehen, kann ich jeden normalen Fan verstehen. Und ich sage auch, dass der Schwund nicht nur bei den Zuschauern im Stadion, sondern auch am TV-Bildschirm bei der Nationalmannschaft allen im Fußball zeigen müssen, wohin die Reise vielleicht gehen kann, wenn man so weitermacht. Man entnabelt sich eigentlich davon, dass man immer gesagt hat, man ist das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft und Fußball verbindet irgendwie alle. Es wird irgendwie ein elitärer Club, dem der ein oder andere nichts mehr abgewinnen kann. Und die letzten Diskussionen, die Sie ja gerade angeführt hatten, die tun da sicherlich kein Gutes dran. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt so die ersten Finanzlagen der dritten Liga kennt und auch der zweiten Liga kennt, dann habe ich das Gefühl, dass davon Demut nicht viel übrig geblieben ist.
Ja, also der Vorschlag von Karl-Heinz Rummenigge, den tragen Sie dann wahrscheinlich auch nicht mit, dass Fußballprofis so außerhalb der festgelegten Reihenfolge sich vielleicht doch ein bisschen früher impfen lassen könnten. Oder wie haben Sie das wahrgenommen, als das so auf einmal auf den Markt kam?
Ja, ich kenne jetzt nur die Schlagzeile. Was der Karl-Heinz Rummenigge da jetzt genau gesagt hat, das weiß ich nicht. Jetzt ist Karl-Heinz Rummenigge auch nicht per se jemand, der immer Quatsch erzählt. Allerdings, so wie es rübergekommen ist, muss ich sagen, das teile ich absolut nicht. Und wir sollten auch schleunigst von solcher Diskussion weg, dass der Profisport, ob das jetzt Fußball oder sonst wer ist, sich irgendwie darstellt, dass er jetzt hier ein Impfvorbild wird und deswegen schneller geimpft werden muss. Also bei allem Respekt, ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die vor dem Profisport geimpft werden müssen.
Wir haben jetzt eben über den Stellenwert gesprochen, den der Fußball vielleicht so ein bisschen auch einbüßen könnte. Welche Auswirkungen könnte das auch konkret jetzt für den FC Hansa haben? Wir haben jetzt ja bisher eben über die besonderen Auswüchse, über die Mannschaften ganz oben gesprochen. Befürchten Sie, dass es vielleicht jetzt nach Corona auch einfach weniger Fans im Stadion gibt, dass die Leute sich entwöhnen?
Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es grundsätzlich im Fußball schon einen Rückgang geben wird. Wir kennen ja nur, ich sag mal, in der ersten Liga volle Stadien. Ob bei Hansa Rostock dieser Schwund stattfindet, das sehe ich noch nicht ganz so. Da ist vielleicht die Leidensfähigkeit unserer Fans in den letzten 10 Jahren natürlich auch ein Stück weit ein Vorteil, die jetzt vielleicht auch nicht so verwöhnt sind. Ich sag mal jetzt nur um die Champions-League-Plätze mitspielen, sondern doch eine relativ harte Zeit hinter sich haben. Ich glaube schon ein Stück weit, dass Hansa mehr ist, als nur dem reinen Fußball zu frönen, sondern dass es immer noch was Gesellschaftliches ist. Und wie auch immer gesagt haben, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, bei dem sich jeder wohlfühlen soll. Und ich glaube, das wird uns nach der Krise ein Stück weit dann gut tun, dass wir diese Flucht aus dem Stadion nicht ganz so beim FC Hansa Rostock haben. Aber das ist ein Gefühl. Vielleicht kann der ein oder andere sich das auch nicht leisten. Und es mag auch sein, dass er sein Privatleben ganz anders gestaltet inzwischen.
Ja, wir haben eben gerade über die Fans gesprochen. Blicken wir mal zurück auf Tage, wo ja so ein Stadion wesentlich voller war als jetzt. Das Auftreten der Fans gerade auf der Südtribüne im Ostseestadion war ja in der Vergangenheit immer mal wieder Diskussionsthema. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig für die Vereinsführung. Wir haben es auch damals erlebt, das DFB-Pokalspiel beispielsweise gegen Hertha BSC mit mal brennter ein Banner, wenig später brennt es noch mehr. Spielunterbrechung. Herr Marien, wie kann ich mir eine solche Situation aus Ihrem Blickwinkel vorstellen? Sie sitzen dann auf diesem Stuhl oder im Stadion, sehen das. Was geht da in Ihnen vor?
Ja, die Frage ist ja jetzt, ob Sie mir das allgemein gestellt haben, was in der Südtribüne passiert oder speziell beim Hertha BSC Berlin-Spiel.
Fangen wir doch mit dem Hertha BSC-Spiel mal an.
Dann sage ich genau das, was ich damals auch gesagt habe, dass das... Also das ist so schädlich für den Verein gewesen, so schädlich für sein Außenbild gewesen, so schwierig gewesen, auch intern, was da stattgefunden hat. Das ist ein Auswuchs, den ich so nie wieder sehen möchte. Das muss ich so ganz klar sagen. Glaube aber auch, dass im Nachgang gab es viele Gespräche, nicht nur zwischen Verein und der Fanszene, was ich sehr loben muss, weil normalerweise nach so einem Ereignis redet man eher nicht miteinander. Gerade, dass wir da den Dialog, den verschärften und kritischen Dialog gesucht haben, war wichtig. Ich glaube auch, dass den Verein das in Endkonsequenz auch ein Stück weit näher an die Landes- und Bundespolizei herangebracht hat, dass auch wir in den kritischen Dialog gehen. Das war am Anfang nicht so, da war es eher lauter am Tisch, beziehungsweise wurde auch mal gar nicht gesprochen. Aber in Nachreflexion dieser Ereignisse, muss ich sagen, hat das dem Verein dann ein Stück weit gut getan, weil alle endlich mal wieder miteinander reden.
Aber in dem Moment, wenn Sie sehen das und Sie wissen schon, okay, und jetzt kommen gleich die Journalisten, stellen auch Ihre Fragen und man muss sich für etwas, ja, in Anführungsstrichen fast rechtfertigen, wo man in dem Moment wirklich ja auch selber nur hilflos davor gestanden hat. Was ist da persönlich in Ihnen vorgegangen?
Ja, da habe ich jetzt nicht persönlich an meine Person gedacht. Also die Journalisten stellen ja Fragen in dem Moment auf Ereignisse, die nun mal passiert sind. So, und da ist es die Rolle des Vorstandsvorsitzenden, dass er sich dann hinstellt und da auch Rede und Antwort steht. Da denke ich jetzt nicht über den Punkt nach, um Gottes Willen, jetzt kommen die gleich, sondern das gehört zur Aufarbeitung einfach dazu. Das beginnt dann nach dem Spiel. Aber sicherlich, wie gesagt, ich war da eher doch ein Stück weit zutiefst enttäuscht, dass solche Szenen im Stadion stattgefunden haben, weil ich dann auch der Meinung war, dass der ein oder andere dann wirklich nur von der Wand bis zur Tapete denkt und einfach den Stück weit weiterdenkt, was das eigentlich für Hansa Rostock in jeglicher Hinsicht bedeutet und wie schädlich ein derartiges Fehlverhalten dann einfach ist.
Aktuell ist es natürlich gar kein Thema, die Fans im Stadion. Klar, die sind jetzt fast ein Jahr lang ausgeschlossen. Wie kommunizieren Sie trotzdem mit den Fangruppierungen, mit denen es auch durchaus mal etwas schwieriger war und sehr problematisch auch zum Teil?
Ja, also wir haben trotzdem einen relativ festen Dialog, also sowohl mit dem Mitgliederbeirat als auch mit der aktiven Fanszene. Da kommt sie mir auch immer ein Stück weit zu schlecht weg. Es werden immer nur die Negativereignisse vor 3,5 Jahren dann rausgeholt. Fakt ist, dass als die Corona-Pandemie begonnen hat, die Fanszene die allerersten waren, die eine Aktion für den Verein gestartet haben und auch zum Blutspenden und so weiter aufgerufen haben. Und damals war uns berichtet worden, dass Blutspenden ein riesiges Thema waren. Plötzlich waren sie in 2-3 Wochen nicht mehr das ganz große Thema, sondern die Blutbanken wurden gefüllt und da kommen mir die Fanszene relativ immer zu schlecht weg und da wird immer nur das Skandalöse ein Stück weit gesucht. Sicherlich muss man über die Fehltritte dann auch reden und da muss man auch kritisch miteinander reden. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass das im Dialog ein bisschen oder in der Interpretation über verschiedene Ereignisse dann auch das Ganze gesehen wird und kann, wie gesagt, nur sagen, dass wir einen relativ festen Dialog haben, sowohl mit der Fanszene als auch mit dem Mitgliederbeirat, als auch mit anderen Fanclubs.
Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die 10.
Jetzt hätte ich beinahe wieder auf dieses Intro gequatscht, weil du mit dem Finger auf mich gezeigt hast. Das passiert nur ständig, aber nicht heute. Unsere nächste Kategorie, wir werden Ihnen einige Aussagen, ja, einfach mal hinwerfen, würde ich jetzt schon fast sagen. Und Sie müssen sagen, 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu. Fangen wir an mit Frage 1. Ein Nichtaufstieg in dieser Saison wäre aus heutiger Sicht eine Enttäuschung. 1, nee, trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu.
Eine 3.
Warum?
Weil ich das vorhin schon mal gesagt habe, die dritte Liga ist unglaublich ausgeglichen, die hat sich unglaublich entwickelt und wir tun gut daran, von Spiel zu denken und auch ein Stück weit demütig an die Aufgabe ranzugehen und mit großen Parolen kommst du nicht weiter. Ich glaube, der Mecklenburger tut gut daran, erstmal zu machen und dann zu reden und per se ist ein Nichtaufstieg nicht gleichzeitig eine Enttäuschung. Das mag sein, wenn wir am 37. Spieltag immer noch Zweiter oder Dritter sind und dann auf dem letzten Meter das verpassen, dann ist jeder enttäuscht, das kann er auch gar nicht weghehlen. Aber jetzt muss man einfach sagen, wir sind ein Verein, der im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen der dritten Liga auf die Corona-Pandemie mit den Kosten reagiert hat, auch im Spielerbudget sehr hart reagiert hat. Wir haben 500.000 Euro rausgestrichen und auch mit Neuverpflichtungen dieses Budget nicht ausgereizt und die Liga ist währenddessen eher im Durchschnitt um 500.000, 600.000 Euro gewachsen. Da kann es am Ende keine Enttäuschung sein, wenn man Zehnter im Geld ausgeben ist, wenn man dann nicht unter den ersten drei ist.
Sie haben es gerade angesprochen. Ein typischer Mecklenburger ist ja der Trainer Jens Hertel nicht. Er würde fast als einer durchgehen können. Ja. Nächste Frage in dieser Kategorie wäre aber, Sie haben Jens Hertel schon mal lachen gesehen. 1 trifft nicht zu 10, doch, das ist schon mal passiert.
Eine 10, das ist schon das ein oder andere Mal passiert.
Okay, wenn wir die Frage anders stellen würden, Jens Hertel ist ein Komiker.
Humorbombe.
Eine Humorbombe. 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu.
Dann würde ich eine 5 sagen, weil nicht weil Jens Hertel einen Joke nach dem anderen raushaut, aber aufgrund seiner, er ist ja eher Mecklenburger als ich manchmal, habe ich das Gefühl, aber sich so eine Situationskomik ergibt um ihn herum, dass das auch schon wieder lustig ist.
Auch nicht schlecht. Spielerberater gehören zwar zum Geschäft dazu, aber brauchen tut sie eigentlich niemand. 1 trifft nicht zu, 10 trifft manchmal voll und ganz zu.
Ja, das ist eine 5. Das ist genau die Mitte. In der dritten Liga kann man den einen oder anderen Berater oder kann man es in Frage stellen, warum es einen Berater gibt. Das muss ich schon so sagen. In höheren Ligen wird das Ganze ein bisschen anders. Da geht es dann nicht nur um den klassischen Arbeitsvertrag. Allerdings bin ich der Meinung, dass dem Spielern, gerade in der dritten Liga, wo sie jetzt auch keine Millionäre sind, es gut tun würde, selber mit am Tisch zu sitzen und selber mal über ihren Vertrag zu reden, wie es jeder normale Angestellte draußen auch tun muss. Was die Spieler nämlich oft immer vergessen, ist, nach 13, 14 Jahren ist so eine Karriere auch zu Ende und dann gibt es keinen Berater mehr. Da würde ich mir das so ein Stück weit wünschen. Und natürlich Berater geben vielleicht auch nicht immer alles 1:1 so weiter, wie man es vielleicht auch gerade gesagt hat und spielen dann manchmal ja auch nicht unbedingt die beste Rolle.
Mein Führungsstil ist eher autoritär. 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu.
4.
Also so ein bisschen autoritär.
Ja, es gibt ja Momente, da ist Verantwortung nicht teilbar. So, Da müssen sie natürlich gerade, Sie haben ja vorhin so ein Negativbeispiel genannt, da können sie ja nicht den Diplomatiekurs fahren. Also da müssen ja Entscheidungen getroffen werden und die mögen dann autoritär anmuten, weil natürlich jeder weiß es besser in dem Moment. Ne? Aber grundsätzlich ist mir das Feedback meiner Mitarbeiter sehr wichtig. Das mag vielleicht nach außen nicht immer so aussehen, aber bei mir ist die Tür offen und mir ist es auch wichtig, dass intern auch nicht immer alles nur ja und abgenickt wird, weil wir so und so nicht entwickeln. Und so entwickeln sich auch die Mitarbeiter nicht. Sie sollen eigene Ideen haben und sie sollen auch gegenüber dem Chef ihre Ideen vertreten. Und das ist mir ganz wichtig.
Vorstandschef bei Hansa zu sein, ist ein absoluter Traumjob. Eins, nicht wirklich immer, 10 auf jeden Fall.
Ja, das ist was zwischen 8 und 10. Eigentlich ist es ein Traumjob, also ich würde ihn so interpretieren. Das hatte ich auch gesagt, dass es für mich die spannendste Sportpersonalie in Mecklenburg-Vorpommern ist. Allerdings gibt es Momente, die sind dann halt auch, ja, manchmal auch in der Familie schwierig. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn denn die Frau beim Einkaufen angequatscht wird, was denn da wieder los ist, und sie kennt die Gegenüber nicht mal, dann ist das für eine Familie schwierig. Und deswegen muss ich da leider 2 abziehen.
Und wie lange möchten Sie das denn noch weitermachen?
Das kann ich Ihnen Stand heute gar nicht sagen. Auf jeden Fall sehe ich jetzt noch nicht das Ende herbei. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Aber ob das in 2, 3 Jahren auch noch so ist, das hängt ganz stark auch mit der Entwicklung des FC Hansa Rostock zusammen. Und das hängt damit zusammen, ob man als Vorstandsvorsitzender dem Verein noch Impulse liefern kann. Das ist für mich immer wichtig gewesen, dass ich nicht irgendwo an einer sein möchte, der dann da auf seinem Hocker hockt und der Verein entwickelt sich eigentlich schon längst in die verkehrte Richtung und man findet den Ausgang nicht.
Privat im Haushalt bin ich eine absolute Fachkraft. 1 auf gar keinen Fall, 10 immer her damit.
Na, 1.
Das war sehr demütig auf jeden Fall.
Ja, ich bin da so schlecht, das tut schon weh. Also da braucht meine Frau schon Schmerzensgeld. Also
so schlecht wie ich, so von wegen, man kriegt gerade so die Pizza im Backofen warm und vielleicht noch den Startknopf an der Waschmaschine betätigt oder dann doch ein bisschen weiter schon?
Also ich kriege die Pizza in den Backofen, ich kriege den auch eingestellt. Allerdings meckert meine Frau dann ab und zu, wie das rumspritzt. Also selbst das kann ich nie so richtig.
Aber irgendeine Stärke im Haushalt?
Staubsaugen.
Nein, definitiv auch nicht.
Betten machen morgens.
Ja, sie führen die ganzen Dinge auf, die meine Frau gerne von mir hätte.
Okay.
Ich sag mal, Geschirrspüler einräumen, da bin ich ganz stark.
Ausräumen finde ich aber auch schwer.
Das ist ja auch schwierig.
Das richtige Verräumen der
Sachen
aus dem Geschirrspüler.
Ja, weil dann bringst du nämlich die Ordnung der Frau wieder durcheinander.
Ja, genau. Wir haben gar keine Frühstücksdose mehr für die Kinder, für die Schule. Die habe ich in den Schrank heute mal gepackt.
Genau.
Nächste Frage. Wenn ich große Teile der Mannschaft am Handy daddeln sehe, denke ich des Öfteren, zum Buch täte doch auch mal ganz gut. 1, nee, trifft nicht zu 10, doch, das habe ich auch schon mal gedacht.
Ja, so eine 7. Ne? Also das ist ja einfach der Lauf der Zeit. Also man selber sitzt ja auch jetzt oft am Handy und liest seine Mails und so weiter. Und sicherlich denke ich auch mal, ein Buch tut auch ganz gut. Allerdings, wer weiß, ob er das nicht gerade auf dem Handy liest. Die Welt ist ja nun mal so.
Lesen Sie dann gerne ein Buch?
Ich lese etappenweise im Jahr manchmal gerne Bücher, dann aber auch wirklich 2, 3 Stück auf einmal. Das war jetzt so um die, ja, ich sag mal, Weihnachtszeit so, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe, dann lese ich auch mal 2, 3 Bücher. Unter dem Jahr komme ich eher weniger dazu, wirklich so ein Buch wirklich in Ruhe zu lesen und dann auch die Zeit dafür zu haben, das nicht gleich nach 5 Seiten wieder wegzulegen.
Ist das denn eher eine Biografie von Jürgen Klopp oder ist das eher was Spannendes oder eher ein Management-Fortbildungsbuch? Robert, was du natürlich dann zur Hand nehmen würdest, Herr Marien, wie sieht's da aus?
Ich bin ein großer Freund von Biografien beziehungsweise von Lebensstories, die Menschen erlebt haben. Das ist eigentlich das, was ich persönlich am liebsten lese.
Kurzes Beispiel, was haben Sie da so als letztes verschlungen?
Ich habe als letztes verschlungen Hobos, so nennt sich der Titel. Und es ging um einen Deutschen, der unter die amerikanischen Landstreicher gegangen sind. Hobo ist ja der amerikanische Begriff für Landstreicher. Und der hat sich von Güterwaggon zu Güterwaggon geschlichen und hat die Faszination eines Hobos versucht wiederzugeben. Und das war für mich faszinierend festzustellen, wie so ein gerade frisch abgeschlossener Student dann nach Amerika geht und statt 3 Monaten Hobo 1,5 Jahre draus macht. Das war für mich faszinierend, welche Hintergründe er da so ein bisschen aufführt, die dazu geführt haben.
Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, denn vielleicht mal ein Jahr wirklich komplett raus im Ausland irgendwo zu verbringen und zu sagen, ich lasse jetzt Fußball, ich lasse dieses Business, ich lasse diese, ich weiß nicht, 60-Stunden-Woche vielleicht mal hinter mir und mache was komplett anderes?
Also ich sag mal, gedanklich geht das ja jeder durch und jeder kann sich das wahrscheinlich auch gedanklich vorstellen. Ob das denn der Realität entspricht, ein Jahr lang nichts zu tun, meinem Wesen entspricht. Also ich kann wirklich auch 2 Tage mal wirklich auch nichts tun, aber dann kommt ja die Unruhe. Aber ich habe schon irgendwann den Wunsch auch mal eine längere Zeit, ob das jetzt ein Jahr ist, einfach mal rauszugehen und vielleicht jetzt nicht tagtäglich in die Mails dann zu gucken und das immer wieder zu beantworten. Also das wäre schon so ein Wunsch, wahrscheinlich auch meiner Frau dann irgendwann mal, dass wir auch mal, ja, ich sag mal, 4 bis 6 Monate vielleicht eher weniger machen und vielleicht die verlorene Zeit, die man ja in den letzten 5, 6 Jahren einfach so ein Stück weit hat, dann auch ein bisschen aufzuholen.
Das ist dann wahrscheinlich nach dem Aufstieg in die erste Liga der Fall. Dann läuft das Business.
Dann kann
läuft
man es komplett von alleine. Ja, aber genau. Damit beenden wir mal 1 bis 10 und kommen wir zur Schlussrunde. Wie sieht denn Ihre Vision vom FC Hansa aus? Wie kann ich mir das Bild vorstellen, wenn Sie beim Strandspaziergang in Warnemünde, wenn Sie auf die Ostsee schauen, ins Ferne? Wie stellen Sie sich da den FC Hansa in 5 bis 10 Jahren vor?
5 bis 10 Jahre ist natürlich im Fußball oder im Sport allgemein eine sehr lange Wegstrecke. Ich kann Ihnen sagen, dass aktuell ich mit meinem Marketingchef zusammensitze und sage, okay, wie sieht Hansa Rostock in 3 Jahren aus? Ne? In jeglicher Abteilung, natürlich auch im Sport. Ich hätte schon den Wunsch, dass wir dann in einer anderen Liga spielen und uns dort etabliert haben und auch in anderen Projekten weiter vorankommen. Was mir ganz persönlich wichtig ist, dass dieser Verein sich immer stärker und weiter in Mecklenburg-Vorpommern verankert, als das, was er für mich wirklich ist. Und das ist gesellschaftlicher Kitt. Und das muss er einmal ein Stück weit mehr sein. Und dazu gehört natürlich auch, kritische Sachen aufzuarbeiten, aber natürlich auch sozial schwachen Menschen, kleinen Kindern und so weiter die Möglichkeit geben, Teil der Hansa-Familie zu werden.
Ja, sehr schön. Das sind ja schon fast die richtigen Schlussworte, Herr Marien. Vielen Dank für diese Einblicke in das, was bisher beim FC Hansa auch in den vergangenen 4, 5 Jahren unter Ihrer Führung dort passiert ist und was der Ausblick ist. Wenn Sie dann in 3, 4, 5 Jahren aber mal schauen, dann wünschen Sie sich schon den FC Hansa dann zumindest in der 2. Liga. Das haben wir so richtig interpretiert.
Ja, das muss ja das Ziel im Sport sein, sich regelmäßig zu verbessern. Und Sie hatten es ja dankenswerterweise vorhin gesagt, dass wir 3x6. Geworden sind. Wir wollen uns dieses Jahr schon verbessern und dann muss der Weg ja irgendwann auch in die 2. Liga führen. Das muss ja das Ziel sein. Man kann sich ja nicht auch ewig bei aller Demut kleinreden. Und ich glaube, dass alle Fans den FC Hansa Rostock in 5 Jahren woanders sehen wollen.
Gut, dann vielen Dank, Robert Marien, für diese Zeit, für die Worte. Robert, was hast du mitgenommen aus dieser Runde? Robert Witt hier gefragt.
Ich bin ähnlich haushaltsstark wie Robert Marien.
Das bleibt hängen. Okay, das hatte ich aber auch so erwartet. Das überrascht mich nicht. Ich fand es wirklich ganz spannend, einmal zu hören, wie es einfach jetzt wirklich läuft, dass auch diese Verträge so gestaltet wurden. Wir kannten das bisher von den Rostock Seawolves, Basketballern, die Verträge umgestaltet haben, die von vornherein die Spieler mit einbezogen haben, dass der FC Hansa Rostock das genauso durchgezogen hat und dass man dort auf einem guten gemeinsamen Weg ist. Und dass Herr Marien gerne auf dem Teterower Bergring Bergringrennen dabei war und dass er ein guter Zehner mal war, aber nur an der Körpergröße gescheitert ist, das ist zumindest auch noch hängen geblieben.
Ja, wobei man das jetzt als Argument eigentlich nicht zählen kann.
Doch,
Messi ist nur 1,69 groß.
Ja, ne? Das können wir jetzt nicht anführen. Das
ist
jetzt...
alles klar. Na gut.
Herr Marien, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Spompf heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen, vielen Dank. Und wichtig, dass es kleben geblieben ist, dass ich nur an der Körpergröße gescheitert bin. Das ist mir auch wichtig.
Gut, tschüss.
Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung.
Ins Tor!
Der Deutschlandachter ist Olympiasieger.
Das war Maren Brinker! Der SSC Peilberg Schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister.
Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht.
Ist auf der linken Seite, es kommt der Schuss! Tor!
Nein! Ein solches Spiel.
Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.